Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Ich bin heute in Kiel. Ihr habt es vielleicht vor ein paar Monaten in den Instagram-Stories mitbekommen. Ich bin zu Besuch bei Maibu und wir haben hier eine Doku gedreht zu Nachhaltigkeit in der Fahrradindustrie, die ich jetzt in diesem Moment selber noch nicht gesehen habe. Aber wenn dieser Podcast rauskommt, dann habt ihr sie vielleicht gesehen oder bekommt Lust, sie zu sehen. Also deswegen bin ich hier und natürlich, um einen Podcast mit Maximilian aufzunehmen, der nämlich vor 10 Jahren circa diese Firma gegründet hat. Hier werden Bambusfahrräder gebaut, beziehungsweise gar nicht unbedingt hier, hier werden sie montiert, aber in Ghana werden die Rahmen gebaut und das finde ich mega spannend. Ihr wisst ja, Materialien, das ist so mein Ding. Eine Episode habe ich ja schon zu Stahlrädern aufgenommen, weil ich ja großer Stahlrad-Fan auch bin, aber ich gucke mir natürlich auch gerne andere Sachen an. Und ja, Maximilian, schön, dass ich hier sein kann. Toll, dass du Zeit hast. Wie kam es dazu, dass ihr Bambusfahrräder gebaut habt?
Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und dass du hier bei uns heute in Kiel bist. Wir auch schon kurz die Produktion uns anschauen konnten, unseren Showroom, unsere Büroräume. Du einen Eindruck bekommen hast von uns als Unternehmen. Wie kam es dazu? Wir haben vor 10 Jahren ungefähr die Firma gegründet, zu zweit. Jonas und ich sind 2 Gründer, haben das gemacht, als wir so Anfang 20 waren oder 19 und 20, glaube ich. Und wir haben beide hier in Kiel studiert, so 500 Meter Luftlinie von hier, wo wir gerade sitzen. Und mein Traum war es immer, schon seit meiner Jugend ein Unternehmen zu gründen und noch eins, was möglichst ökologisch, nachhaltig, aber auch wirtschaftlich erfolgreich und sinnvoll ist. Ich habe mich viel mit dem Thema Social Entrepreneurship in meiner Jugend beschäftigt. Und dann kam der Zufall und ein anderer guter Kumpel, Niklas, war damals für ein Jahr in Ghana nach der Schule und hat sich in seinem kleinen Projekt um das Thema Malaria-Aufklärung gekümmert in einem Dorf in der Ashanti-Region in Ghana und da fuhr ein Bambusfahrrad durch die Gegend. Bambusfahrrad, kleiner Exkurs, gibt es schon seit, glaube ich, 120 Jahren, haben sich aber nie so richtig durchgesetzt, sind immer in der Versenkung verschwunden. Es wurde aber in Ghana, wurden mal ein paar Räder gebaut und eins davon fuhr da durch die Gegend und Niklas schickte dann ein Foto über Facebook an Jonas und mich und das war so der Startschuss, die zündende Idee, dass wir gesagt haben, dieser Wunsch, ein Unternehmen zu gründen, was möglichst was Gutes tut, aber auch wirtschaftlich erfolgreich ist, passt perfekt zu dieser Idee, Bambusfahrräder in Ghana zu bauen.
Ja, interessant, dass ihr da gar nicht über den Fahrradweg, ne? Viele Menschen, die ich interviewe, waren irgendwie schon immer große Fahrradfans, wollten schon immer was mit Fahrrad machen und haben sich dann irgendwann so ihren Traum verwirklicht, das dann zu machen. Und ihr seid ja dann aus einer ganz anderen Perspektive oder aus einem ganz anderen Anlass dazu gekommen. Spannend.
Ja, aber genau so war es. Also wir sind auch Fahrrad gefahren damals und fanden das Produkt Fahrrad auch cool, aber waren keine klassischen Fahrradfreaks. Wir hatten damals nicht so viel Ahnung technischerseits von Fahrrädern, auch nicht von Bambus oder von Ghana, aber eben den Traum, ein Unternehmen zu gründen, was, glaube ich, bestimmte Werte vor allem hat. Das war uns das Wichtigste und das Fahrrad und auch die Fahrradbranche passt schon perfekt dazu. Das war damals auch schon klar ersichtlich und wie du sagst, sind wir aber eher über einen anderen Weg da reingeraten, sind jetzt nicht über die klassische Fahrradkarriere gekommen, sondern eher über das Ziel. Ja. Ein Unternehmen zu gründen, was eben bestimmte Werte hat.
Und dann habt ihr ja noch studiert. Ihr habt das dann parallel zum Studium gemacht oder wie?
Wir waren gerade am Anfang des Studiums. Ich glaube, wir waren im...
Ja, mit 19, 20.
Ja, wir waren im zweiten Semester oder zwischen dem zweiten und dem dritten Semester. Da entstand die Idee und haben dann beides erstmal parallel vorangetrieben. Also erstmal bestand ja unsere Arbeit darin, uns zu informieren, was kann überhaupt Bambus, kann das für Fahrräder sich überhaupt eignen, was hat es mit Ghana auf sich. Muss erstmal ganz viele Recherchearbeit machen, würde ich sagen. Und haben parallel noch irgendwie studiert. Und dann haben wir irgendwann über verschiedene Umwege, wir haben erst mit einem New Yorker Professor von der Columbia University damals geskypt, der hatte nämlich in Ghana Projekte zum Thema Bambus gemacht, gemeinsam mit der UN, also wie kann man aus Bambus in Ghana Produkte bauen, die man dann auf dem Weltmarkt verkaufen kann, weil Bambus gibt es in Ghana extrem viel, in vielen anderen afrikanischen Ländern auch, verbindet man ja eher mit Asien, aber es wird da und wurde damals sehr, sehr wenig genutzt und der wiederum hatte dann einen Kontakt in Shanghai zu einem Schweizer, der sich in Shanghai mit dem Thema Bambus Produkte, auch schon Bambusfahrer irgendwie so auseinandergesetzt hatte. Dann haben wir mit dem gesprochen und der kannte dann wiederum in Ghana ein soziales Projekt, was zu dem Zeitpunkt sich auch mit dem Thema Bambus und auch schon Bambusfahrer so ein bisschen auseinandergesetzt hatte. Also die entstand in Ghana, in der Ashanti Region, das war in Zentral-Ghana und ging dann um drei Ecken auf der Welt für uns wieder zurück nach Ghana in ein anderes Dorf vor Ort. Und zu Kwame Nadanso heißt der Mensch, unser Partner seitdem, der das Yonso Project gegründet hat. Das ist unser Partner, also ein soziales Projekt vor Ort. Und seit jetzt 10 Jahren bauen wir gemeinsam das ganze Thema auf, eine große Produktion in Ghana aufgebaut, oder eine kleine, aber für uns große Produktion in Ghana. Und ja, seit ungefähr 8 Jahren, glaube ich, sind wir auf dem Markt.
Und warum meinst du, hat sich das da vorher nicht weiterentwickelt? Also was hat da gefehlt? Was ist jetzt das, was ihr da mit eingebracht habt?
Ja, ich glaube, wenn wir ganz weit zurückgehen, dann gab es ja vor über 100 Jahren schon die ersten Fahrer aus Bambus, auch so eine, es kam jetzt erst vor ein paar Jahren wieder raus, eine kleine österreichische Firma, die Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, schon relativ viele Bambusräder gebaut hat, aber dann irgendwann in der Versenkung verschwunden ist. Und ich glaube, dann viele Jahrzehnte war das gar kein Thema mehr. Und dann kam irgendwann ein Kalifornier, Greg Kelphy heißt der, und der hat das Thema Bambus, der ist Rahmenbauer, wieder für sich gefunden und ausgetestet und hat dann in 2, 3 afrikanischen Ländern kleine Gruppen trainiert von Menschen, wo er dachte, die könnten daraus irgendwie was machen. Und dann kamen so UN-Projekte auch noch dazu und da entstand so ein bisschen was, aber da wurden dann Rahmen gebaut, aber die wurden nie wirklich vermarktet. Das hat keinen Zugang zum Markt gefunden, was ja auch die große Schwierigkeit ist. Die Räder zu bauen ist das eine, aber daraus eine Marke zu schaffen oder daraus auch ein vermarktbares Produkt ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und das war dann schon wieder so auf dem absteigenden Ast. Und dann kamen wir aber mit unserem Projekt in Ghana gemeinsam dazu. Und ich glaube, was wir schon mit reinbringen, ist, dass wir versucht haben, erstens den Werkstoff wirklich vernünftig zu etablieren, auch mit langem Atem auf dem zumindest deutschsprachigen Markt, auch so ein bisschen darüber hinaus, dass wir auch probiert haben, eine Marke zu etablieren und dass wir mit sehr viel Einsatz nicht nur das Produkt entwickelt, sondern auch eben vertrieben haben, Händlernetze aufgebaut haben, die Marke Maibu bekannt gemacht haben. Und ich glaube, das hat vorher gefehlt. Und das ist tatsächlich auch ein schwieriger Weg, komplizierter Weg. Das ist nicht der einfachste Weg, sondern einer der schwierigsten, glaube ich, die man unternehmerisch machen kann, so Bambusfahrräder. Also neuen Werkstoff und eine neue Marke auf dem Markt zu etablieren. Das dauert extrem viel Zeit. Das kostet auch erstmal viel Geld, viel Arbeitseinsatz. Und ich glaube, so in der Kombination hat das vorher halt niemand gemacht. So, es gibt jetzt auch nicht viele andere Unternehmen, die in größerem Stile Bambusfahrräder auf dem Markt anbieten, zumindest nicht die ich kennen würde. Was ich mir aber wünschen würde, weil unser Ziel und auch großer Teil der Vision ist es erstmal, Bambus als Werkstoff zu etablieren auf dem Markt, dass man, wenn man in einen Laden geht, sich vorher auseinandergesetzt hat, ich kann ein Alu-Stahl-, Carbon-, Titanrad kaufen oder ein Bambusfahrrad, dann kann man sich auch dagegen entscheiden, aber das ist zumindest erstmal Teil der Kaufentscheidung wird. Das ist unsere große Vision. Dafür suchen wir auch gerne noch mehr Mitstreiter oder gerne auch Marktbegleiter, die das Gleiche machen. Aber aktuell ist das eben noch nicht so.
Ja, ich habe da auch gerade so an meine eigene Einstellung zu Bambus gedacht und ich hätte es jetzt erstmal nicht in einer Reihe mit den anderen Werkstoffen genannt. Und
ja. Jetzt bist du ja heute gefahren auf einem Bambusfahrrad. Würdest du es jetzt anders sagen?
Ja, schon. Also ja. Ich würde sagen, es ist schon immer noch speziell natürlich, aber es hat durchaus seine Berechtigung, auf jeden Fall. Ne, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie habt ihr die denn überzeugt? Also erstmal die HändlerInnen und dann ja die KonsumentInnen. Wie überzeugt man Menschen davon, dass Bambus ein guter Werkstoff ist?
Ja, das ist unsere alltägliche Aufgabe seit langem. Also wenn du dir vorstellst, dass wir damals mit Anfang 20 dann in die Fahrradläden reingegangen sind, das war unser erster Weg. Also uns war immer klar, wir wollen auch über den Fahrradfachhandel verkaufen. Dann haben die uns erstmal natürlich mit großen Augen angeguckt. Wir haben dann, weiß nicht, in der Stadt wie München uns 200 Händler rausgesucht, die es da gab, haben die dann alle mal angerufen und wir durften dann vielleicht bei 5 davon vorbeikommen oder bei 10 vielleicht von den 200 und dann hat vielleicht einer mal ein Rad gekauft, weil die natürlich auch gesagt haben, erstens, wir kennen den Werkstoff nicht, als Unternehmen gibt es euch erst ein Jahr lang oder zwei, ihr seid in 2 Jahren wahrscheinlich eh nicht mehr da, wer macht dann meine Reklamation? Das war eine Sisyphusarbeit und Klinkenputzen der feinsten Art. Also wir haben extrem viel Vertrieb machen müssen am Anfang. Dann sind wir auf viele Messen gegangen, haben möglichst probiert, früh das Produkt zu zeigen, Menschen zu überzeugen, warum ist der Werkstoff gut, warum fährt es sich auch gut, warum bricht es nicht zusammen, wenn man sich draufsetzt, warum wächst es nicht nach, wenn es im Regen steht. Die Leute stellen ja die verrücktesten Fragen am Anfang. Also erstmal haben wir einfach dafür geworben, dass der Werkstoff ein guter ist und natürlich auch immer die Geschichte erzählt, was erreichen und machen wir damit in Ghana. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Und dann haben wir probiert, ganz viel, ehrlicherweise, auch Pressearbeit zu machen, Aufklärungsarbeit zu machen. Haben probiert, unsere Geschichte in jedem Medium zu platzieren, was es irgendwie gibt, in jedem TV-Sender zu platzieren. Das hat auch ganz gut geklappt und dadurch haben wir eine gewisse Bekanntheit erreicht. So gerade in der Branche, würde ich sagen, gibt es jetzt keinen Fahrradhändler mehr, der uns nicht kennt, würde ich jetzt behaupten. Zumindest fast keinen. Und auch viele andere Menschen in der Branche haben uns einfach auf dem Schirm. Das heißt nicht, dass jeder von denen dann am Ende so ein Rad kauft oder verkauft, aber dadurch baut man Stück für Stück oder haben wir Stück für Stück Bekanntheit aufgebaut, Vertrauen aufgebaut. Menschen haben gesehen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir immer wieder neue Modelle auf den Markt bringen. Mittlerweile haben wir ein extrem breites Produktportfolio vom City Bio Bike bis zum E-Mountainbike bis zum Cargo Bike. Irgendwann ein Kompaktrad ist noch ein großes Thema. Und ich glaube, dadurch, dass die Menschen gesehen haben, dass wir das professionell machen, dass der Werkstatt funktioniert, dass es glückliche Kunden gibt, die viele Jahre auf den Rädern glücklich fahren, baut sich Stück für Stück Vertrauen auf in den Werkstoff, in uns als Unternehmen und so probieren wir das weiter zu etablieren. Aber das ist ein sehr langer und langfristiger Weg.
Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Was der Mensch nicht kennt.
Total. Ja. Also das sind ja auch Premium-Produkte, die wir haben, zu einem Premium-Preis. Also unsere klassischen Räder sind so bei 2.000 bis 3.000 bis auch 4.000 Euro. Unsere E-Bikes so bis zwischen 4.000 und 6.000 oder 7.000 Euro. Und dafür erstens erwarten Menschen viel, müssen auch erstmal Vertrauen haben in uns als Marke, in uns als Menschen, in den Werkstoff. Und das dauert. Und das haben wir natürlich noch lange nicht bei allen Menschen erreicht, aber bei immer mehr.
Ihr habt ja auch ein Gravelbike, das bin ich ja vorhin gefahren. Wo liegt das so preislich?
Kommt dann auch ein bisschen auf die Ausstattung an, aber so bei zwischen 2.500 und 3.000 Euro kriegt man da was Vernünftiges.
Das ist ja für ein Gravelbike eigentlich nicht viel.
Ja, wir sind da in einem vernünftigen Preisbereich, würde ich auch sagen, ja.
Bambus ist ja eher schwer, also beziehungsweise ihr müsst mehr Material verbauen, damit es stabil wird. Jetzt gibt es im Gravel-Bereich natürlich viele Menschen, die auch Performance über weniger Gewicht erreichen, nicht an sich selber, sondern am Bike. Macht ja durchaus auch Sinn. Das, was ich vorhin gefahren bin, war so bei um die 10 Kilo, also komplett in Ordnung. Ne? Ja. Habt ihr mal probiert, also wie leicht ginge das leichteste Gravelbike? Habt ihr das mal ausprobiert?
Das ist eine gute Frage. Wir haben mal probiert, ein sehr leichtes Rad zu bauen. Vielleicht waren wir dabei zwischen 8 und 9 Kilo oder sowas, wenn man alles optimiert um den Rahmen herum. Wir haben jetzt auch neue Wicklungstechniken mit Flachsmatten, habe ich dir vorhin auch so ein bisschen gezeigt, statt Sisalfasern. Damit kann man nochmal deutlich dünner und schmaler wickeln. Wir haben so neue Techniken, dass man Bambusrohre auseinandersägt, da Teile entnimmt und dann wieder zusammenfügt. Also da geht einiges. Es ist schon so, dass wir im sportlichen Bereich auch richtig gute Produkte haben, die jetzt gerade kommen. Bisher war das noch nicht der Riesenfokus, da ging es eher um City-Trekking-Räder, aber gerade in Zukunft, was so die Gravel-Räder angeht, auch Rahmen angeht, ich habe dir auch da verschiedene Modelle und Prototypen gezeigt, die jetzt kommen, da wird vieles kommen und ich glaube, dann haben wir auch richtig wettbewerbsfähige Produkte. Da reicht es aber dann nicht, den normalen Weg zu nehmen, wie wir sonst Rahmen gebaut haben, sondern da braucht man jetzt eben, gerade um die Menschen zu erreichen, die du ansprichst, die auch sehr sportiv fahren wollen oder die auch sehr performance-orientierte Bikes haben wollen, die dann möglichst leicht sind und so weiter. Da braucht man dann schon viel Produktentwicklung. Das haben wir jetzt gemacht die letzten Jahre und bringen da jetzt auch richtig coole Produkte auf den Markt. Also ich glaube, wenn der Podcast hier erscheint, dann gibt es auch bei uns nochmal eine richtig coole Range an tollen Gravel-Bikes und sportlichen Rädern, die wir bisher noch nicht hatten, die jetzt gerade frisch auf den Markt kommen.
Ah, sehr cool. Und man muss ja auch sagen, ich habe ja vorhin gesagt, so um die 10 Kilo hat das gewogen. Das war komplett mit Alu-Teilen, also komplett mit Alu-Anbauteilen aufgebaut. Ne? Also da wäre auch noch Spielraum. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit ist natürlich Alu dann besser als Carbon.
Ja, ehrlicherweise würden wir, wenn ein Mensch aber ein Rad mit vielen Carbon-Komponenten möchte, das genauso ausstatten.
Ja,
also,
genau. Ja,
bei uns klar. Kann man ja viel konfigurieren und auch viel frei wählen und ich glaube, das ist auch einer der Vorteile, dass man bei uns sein Wunschrad, sein Traumrad sich auch mit uns zusammenstellen kann, wenn man es möchte.
Das finde ich übrigens super, den Konfigurator. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir das tun, wir haben uns ja die Bambusräder jetzt zusammen angeguckt und ich habe die gesehen und habe ganz viel gelernt. Trotz allem, beschreib mal für alle HörerInnen, wie ist so ein Bambusrahmen überhaupt aufgebaut und was sind das für Wickeltechniken?
Gerne. Also das ist gar nicht so kompliziert. Ein Bambusrahmen besteht eigentlich aus dem Bambus für die Rohre. Wenn man sich das in der Produktion vorstellt, ist es so, der Bambus wird erstmal geerntet in Ghana, relativ nah um den um die Manufaktur herum, also so im Umkreis von 10, 20, maximal 30 Kilometern wächst der Bambus. In großen Mengen wird da per Hand entnommen. Also die Rohre, die man wirklich braucht, werden entnommen. Da gibt es keinen Kahlschlag, sondern da gehen die Jungs los, meistens im Januar, weil da ist die Trockenzeit in Ghana, ernten den Bambus. Dann wird er zurechtgesägt in vielleicht so 60, 70, 80 Zentimeter lange Einheiten und wird dann getrocknet in der Luft und noch immer in einem Ofen. Und dann gibt es so Rahmlehren, nennen die sich, Vorrichtungen, wo es bestimmte Fixpunkte gibt. Und da wird der Bambus dann erstmal zurechtgesägt und eingefügt. Und es gibt dann an dem Bambus rangeklebt praktisch so kleine Aluminiumkomponenten, 5 Stück im Rahmen, die so die genormten Übergänge darstellen für die Gabel, für das Tretlager, für die Sattelstütze, für die Ausfallenden oder die Bereifung hinten. Und diese kleine Alu-Komponenten mit dem Bambus werden zusammengefügt über Fasern. Das sind entweder Sisalfasern, das sind einfach so, kann man sich wie Seile vorstellen, oder so Flachsmatten, also beides Naturfasern. Die Sisalfasern kommen auch aus Ghana. Das war bisher die Variante, wie wir es gemacht haben. Das machen wir auch noch viele Jahre bei vielen Modellen. Es gibt aber jetzt bestimmte Modelle wie ein Cargo-Bike oder auch wie die Gravel-Bikes in Zukunft, wo wir entweder sehr hohe Belastung haben oder wo wir sehr dünn wickeln wollen, damit wir Gewichtsvorteile haben, wo wir Flachsmatten nutzen. Die kommen dann aus Europa. Und die werden in ein Harz getaucht, diese Fasern, und dann um diese Verbindung herum gewickelt. Also der Bambus und die kleinen Alu-Komponenten werden mit diesen Fasern umwickelt. Da hat man erstmal relativ voluminöse Knotenpunkte. Das lässt man dann trocknen und fängt dann an mit der Schleifarbeit. Das ist auch der Großteil der Arbeit. Also 60 bis 80 Stunden Handarbeit stecken in einem Bambusrahmen von uns. Und der Großteil liegt in der Schleifarbeit. Das heißt, diese voluminösen Verbindungsknoten werden dann per Hand oder teilweise auch, wenn Strom da ist, mit so einer Flex oder sowas ähnlich mit einer Feile, einer elektrischen, dann runtergeschliffen, immer wieder aufgefüllt, weil man so kleine Löchlein noch hat, immer wieder aufgefüllt mit einer Paste, sodass man eine glatte Oberfläche am Ende hat. Und ganz am Ende wird das Ganze nochmal lackiert, damit es auch wetter- und witterungsbeständig ist. Und dann sind die Rahmen fertig für den Transport. Das ist so der Transportweg oder der Produktionsweg. Der Transportweg ist dann per Container, per Seefracht, kommen die Rahmen so alle 2 Monate zu uns nach Kiel, kommen dann hier ins Lager, dann haben wir mal ein paar hundert Rahmen hier auf Lager und dann haben wir eine Manufaktur hier in Kiel, wo wir jedes Rad in Einzelplatzmontage per Hand zu Ende bauen.
Ja, das habe ich mir eben auch angeguckt. In so Montagehallen oder Produktionsstätten fühle ich mich ja immer sehr wohl. Es war auch wieder schön und da hängen dann auf einmal Bambusräder und nicht Stahlräder. Das ist auch besonders gewesen. Ja. Du hast es ja eben schon gesagt, ne? Also tatsächlich Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, was mitschwingt. Nun ist es aber so, dass der Rahmen ja nicht nur aus Bambus besteht, sondern mit Epoxidharz ummantelt ist, um eben auch wetterfest zu werden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, gibt es da noch Gründe für? Auf jeden Fall, ja. Genau, bevor du antwortest. Das ist ja, ne, Epoxidharz haben andere im Zusammenhang mit Carbon wahrscheinlich schon gehört. Und das ist eigentlich der Grund, warum zum Beispiel Carbon nicht so gut recycelt werden kann, weil dieses Gemisch Epoxidharz, Carbonfaser eben nicht mehr auseinander zu dividieren ist oder nur ganz kompliziert. Du hast mir auch schon gesagt, dass es eigentlich ein Zwischenschritt ist oder ihr da auch über andere Möglichkeiten nachdenkt.
Genau, also wir nutzen dieses Harz nicht jetzt für die Lackierung an sich zum Beispiel, nicht für den gesamten Rahmen, das ist einfach klassischer Lack, der da genutzt wird, sondern für die Verbindungsstücke. Also man braucht ja irgendwas, was diese Verbindung hält und einfach auch auf sehr lange Zeit hält und haben da probiert, das bestmögliche Produkt zu finden, was es auf dem Markt gibt. Wir nutzen da ein Kunstharz, was aber recycelt wird aus Industrieabfällen. Also das ist das, glaube ich, ökologischste, was man findet auf dem Markt. Viele andere Unternehmen, die auch probieren, nachhaltige Produkte zu bauen, nachhaltige Surfbretter oder ähnliches, nutzen das Gleiche, weil das aktuell nach meinem Wissensstand die bestmögliche Alternative ist für ein Produkt, was möglichst ökologisch ist und vor allem aber auch viel Stabilität bringt und auch lange hält, weil das ist das Wichtigste. Wenn wir jetzt irgendwie einen Kleber nutzen, der einfach nach 3 Jahren auseinanderfällt, dann bringt das beste Produkt nichts. Unser Traum und Wunsch ist natürlich, dass es ein Harz gibt, was möglichst komplett aus der Natur gewonnen ist und oder komplett recycelt werden kann. Das, glaube ich, wird auch immer kommen. Man sieht da immer wieder Ansätze, aber wir haben jetzt noch kein perfektes Produkt dafür gefunden. Wenn jetzt jemand unter den Zuhörerinnen und Zuhörern das kennt, dann gerne sofort E-Mail oder Nachricht über LinkedIn oder Instagram oder Facebook an uns. Aber das ist uns bisher noch nicht begegnet und wir beschäftigen uns da schon sehr intensiv mit. das ist natürlich das, wo wir hinwollen. Und ökologisch ist es allgemein so, dass man bei unserem Produkt sagen kann, es ist ein Kompromiss. Also wir haben immer den größten Wert auf das Thema soziale Nachhaltigkeit gelegt und sozialen Impact in der Lieferkette, Wertschöpfung, in der Produktion und das dann noch möglichst ökologisch. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, warum baut ihr die Produkte nicht in Deutschland und kann hier auch Bambus züchten oder was auch immer. In unserem Kern des Unternehmens steckt immer drin, wir wollen Bambusfahrräder in Ghana bauen. So, und das machen wir und das probieren wir dann möglichst ökologisch zu tun. Wir verbauen auch noch viele andere Komponenten am Fahrrad, die herkömmlich sind, die traditionell sind, die nicht aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden. Das ist der Kompromiss. Ich glaube, wir gehen da einen guten Weg. Wir haben dadurch kürzere Transportwege als die klassischen Hersteller. Wir haben viel, viel kürzere Transportwege und Energieeinsatz bei den Vorprodukten, also beim Bambus, der eigentlich komplett per Hand geerntet, geschlagen wird und auch der Rahmen wird eigentlich komplett per Hand gebaut. Das heißt, wir, glaube ich, sind da schon einen Schritt weiter als die meisten anderen, aber wir sind da noch nicht am Ende. Es wird auch noch wahrscheinlich ein paar Jahre, Jahrzehnte dauern, bis so ein Rad dann komplett perfekt gebaut werden kann.
Da würde mich jetzt interessieren, habt ihr euch das selber ausgedacht? Habt ihr sowas, also seid ihr diejenigen, die diese Techniken dann auch entwickeln? Gibt es andere HerstellerInnen, die damit arbeiten?
Ja, also die Produktentwicklung für das Ganze liegt bei uns hier in Kiel. Wir lehnen uns natürlich an Verfahren, die es gibt. Also wir entwickeln nicht alles von null auf neu. Das, was wir seit 10 Jahren machen, also Sisalfasern, also eher so Seile zu nehmen und die in Haar zu tränken und zu wickeln, ist eine, würde ich sagen, relativ simple Technik, die einfach daherkommt, dass diese Sisalfasern in Ghana in großen Mengen vorkommen und dass das einfach naheliegend war, die zu nutzen. Also wir wollen ja möglichst viel Wertschöpfung im Land schaffen und möglichst auch sinnvolle Logistik-Transportwege haben und diese Fasern waren dann sehr naheliegend und auch gut. Und dann haben wir jetzt in den letzten Jahren, gerade wo es um das Thema Cargo-Bikes ging, also nochmal deutlich größere Belastungen, die wir brauchen und auch der Wunsch von Menschen kam, dass wir schmalere Wicklungen, dass sie sich schmalere Wicklungen bei uns wünschen würden, kam nochmal das Thema in Gang, nach Faseralternativen zu suchen. Dann war klar, wir wollen jetzt keine Carbonfasern nehmen oder wir wollen keine unnatürlichen Fasern nehmen, sondern brauchen wieder Naturfasern. Und dann war Flachs, glaube ich, sehr naheliegend. Ich bin selber nicht der Produktentwickler bei uns im Unternehmen, aber Flachs wird ja schon in anderen Bereichen mittlerweile auch genutzt. Ich glaube, wir sind da schon einer der Vorreiter, zumindest in unserem Bereich und wahrscheinlich die Ersten, die es auch für Bambusrahmen anwenden. Aber wir lehnen uns natürlich an bewährte Techniken, die es schon dann irgendwo gibt.
Trotz allem das Know-how, was ihr hier dann ja auch habt in der Firma, ist das nicht auch was, wo man irgendwie Consulting machen könnte? Also gibt es da Interesse?
Gute Frage. Also erstmal haben wir, glaube ich, sehr viel Know-how im Unternehmen, aber auch in Ghana. Also in Ghana im Projekt gibt es extrem viel Know-how, was den Bambus angeht. Welche Bambussorten, wie wird er geerntet, wo wächst der, zu welchen Jahreszeiten wird er geerntet, wie wird er getrocknet. Also da gibt es ganz viel Know-how in Ghana und das kombinieren wir, glaube ich, mit viel Fahrrad-Know-how, was wir mittlerweile hier in Kiel aufgebaut haben. Dass uns jetzt Unternehmen ansprechen für das Thema Consulting, ist in dem Bereich, glaube ich, noch nicht so richtig passiert. Aber wir tauschen uns ja viel mit anderen Unternehmen aus. Also Jonas, mein Mitgründer und das Team, was mit und um ihn herum die Produktentwicklung macht, die sind da schon sehr umtriebig und schauen sich da sehr intensiv um an allen Ecken und Enden. Wir kooperieren auch mit Hochschulen, haben da gemeinsame Projekte, Förderprojekte auch, wo es um das Thema der Verbindung geht, beispielsweise, wie wird da, welche Fasern werden da genutzt, also wo es wirklich in die Forschung geht, da sind wir auch mit dabei, weil das müssen wir, glaube ich, auch. Also wir sind ja in einem Markt, der sich sehr stark entwickelt, gerade im E-Bike-Segment, was wir auch sehr stark bedienen. Da gibt es einen hohen Innovationsgrad aktuell die letzten Jahre und da müssen wir am Ball bleiben, da müssen wir dabei bleiben. Und viele Dinge sind auch für uns dann komplizierter und die müssen wir für uns selber entwickeln, wo andere Hersteller einfach auf Standardlösungen zurückgreifen. Also wir wollen Akkus integrieren in ein Bambusrohr, das hat vor uns noch niemand gemacht, glaube ich. Ein klassischer Rahmenhersteller für Alu, die machen das alle identisch, alle gleich, die können sich voneinander abgucken. Also wir müssen sehr viel eigene, kreative, gute Lösungen finden, sehr viel Zeit, Engagement, Geld in das Thema Produktentwicklung stecken. Und das machen wir aber auch.
Fällt dir denn irgendwie, also ich meine, wenn man so ein Bambus-Fan ist und da so viel Herzblut auch reinsteckt aus Überzeugung, denkst du manchmal, Mensch, das Produkt von euch, warum macht ihr das nicht aus Bambus? Also gibt es da Produkte, wo du denkst, da würde das auch passen?
Also, na klar, es gibt viele Produkte, die aus Bambus sein könnten und wir denken auch über viele selber nach. Also es könnte schon sein, dass wir irgendwann nochmal andere Produkte auch aus Bambus auf den Markt bringen. Tatsächlich gibt es Ideen vom Golftrolley, den man aus Bambus bauen könnte, bis zu Rollstühlen und anderen Themen. Also wir gucken uns dann natürlich immer irgendwie eher mobilitätsangelehnte Produkte an. Es gibt ja Bambus auch immer mehr auf dem Markt. Also wer jetzt durch IKEA läuft, der findet da auch viele Produkte aus Bambus mittlerweile. Etwas anders hergestellt und mit mehr Chemie wahrscheinlich, als wir das tun. Aber es gibt viele Produkte, die man aus Bambus bauen kann. Es ist immer so, Bambus wächst natürlich und hat nicht wie Aluminium irgendwie immer die gleichen Durchmesser, immer die gleichen Parameter. Das macht es in der Produktion immer komplizierter und schwieriger. Man muss immer mehr Zeit investieren. Es wird auch immer etwas teurer sein als so eine Standardfertigung aus Alu. Aber die Kreativität, dass es noch viele andere Produkte aus Bambus geben könnte und wir die vielleicht auch selber machen in Zukunft, die ist auf jeden Fall da.
Ich frage, weil treue Podcast-HörerInnen wissen, dass mein Mann, der ja auch regelmäßig im Podcast ist, auch in der Produktentwicklung tätig ist und wir uns aus der Perspektive eben viel damit beschäftigen. Also mich interessiert das auch, keine Angst. Grüße gehen raus an Dietz. Ich weiß von keinen Internas, keine Betriebsgeheimnisse, aber ist natürlich zu Hause auch immer Thema und du hast es eben schon angesprochen, Rollatoren und Rollstühle. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten da es bei Rollstühlen gibt, aber eigentlich mal, wenn man Fahrrad aus Bambus machen kann, kann man Rollstühle aus Bambus machen. Aber zum Beispiel Rollatoren, wie schön wäre es da, wenn man nicht so ein graues, hässliches Ding hätte, so ein richtig ein schönen Bambus, ein edles Ding. Es gibt ja auch viele, die haben für zu Hause einen anderen Rollator als für draußen, so ein schickes Teil, was dann irgendwie in die Wohnung passt, ne?
Ja, absolut. Und tatsächlich gerade für diese Produkte, auch für Rollstühle und so, gab es auch schon in den letzten 10 Jahren immer Menschen, die immer wieder nachgefragt haben, könntet ihr sowas bauen, könnt ihr sowas entwickeln? Das sind ja auch Produkte, mit denen Menschen viel Zeit in ihrem Leben verbringen, wo sie auch ein schönes Produkt wollen, was vielleicht individuell ist, was Besonderes, und da passt das gut rein. Wir müssen immer ein bisschen gucken, wie viele Kapazitäten wir haben und uns Stück für Stück vorarbeiten. Wir sind keine Riesenfirma und wir haben keinen großen Venture Capital Fonds im Hintergrund, der uns mit Geld zuschüttet, sondern wir müssen immer gucken, dass wir das Geld, was wir ausgeben, auch in der Entwicklung erstmal verdienen. Deshalb sind wir da nicht die Allerschnellsten, dass wir sofort in alle möglichen Bereiche reingehen, aber es gibt so viele Optionen, du hast ja gerade aufgezählt, was wir da in Zukunft machen könnten, und das eine oder andere werden wir bestimmt auch machen.
Dann sagst du mir Bescheid und wir
Das mache
sprechen hier wieder
ich.
drüber.
Gerne.
Du hast ja gesagt, ein Bambusrad hält lange. Was ist denn, wenn so ein Rahmen kaputt geht? Also kann man den reparieren wie einen Stahlrahmen?
Ja, also es gibt bestimmte Dinge am Rahmen, die konnten wir früher nicht reparieren, die können wir jetzt reparieren. Es gibt Dinge, die sind einfacher zu reparieren. Es gibt Dinge, die sind komplizierter zu reparieren. Also es gibt sicherlich auch Rahmen, die wir mal tauschen, wenn sie kaputt sind. Wenn jemand einen Unfall hatte, dann können wir sie aber auch grundsätzlich trotzdem wieder reparieren. Es gibt Rahmen, die können wir in Deutschland reparieren. Es gibt Rahmen, das machen wir dann alle paar Jahre, die packen wir in einen Container und bringen sie zurück nach Ghana und reparieren dann einzelne Komponenten neu. Aber mittlerweile ist eigentlich alles an so einem Rahmen reparabel.
Ja, cool. Worauf ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen möchte, du hast es schon angedeutet, ich habe es auch schon erwähnt, der Konfigurator. Den finde ich persönlich aus Nachhaltigkeitsperspektive super, super wichtig, weil ich mir eben bei euch ein Rad so direkt zusammenstellen könnte, wie ich es brauche. Ich muss nicht den zu breiten Lenker nehmen, sondern kann gleich meine Lenkergröße, meine Wunschkomponenten anbauen lassen von euch. Und das sollte man nicht unterschätzen, wie viel nämlich sonst bei Rädern immer noch ausgetauscht werden kann, muss. So. Und das Zweite ist auch, Nachhaltigkeit ist ja ein super komplexes Thema und es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen. Und wir alle wissen, also in dem Moment, wo wir ein Rad konsumieren, ist es natürlich nicht nachhaltig, weil wir natürlich Ressourcen verschwenden oder nicht verschwenden, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es werden Ressourcen dafür aufgebracht, dass dieses Rad gebaut wird, um einfach mal zu zeigen, ne, wo muss man da eigentlich ansetzen. Das Rad, das zu Hause steht und nicht genutzt wird, weil es vielleicht nicht passt oder doch nicht so toll ist oder nicht so den oder nicht die Lieblingsanbauteile dran hat, das ist eben das am wenigsten nachhaltigste Rad, weil es rumsteht. Und wenn ich mir bei euch mein ideales Rad aufbauen lasse, dann fahre ich das auch. Und ich betone das so, weil das eben ganz viele Firmen nicht mehr machen, weil das eben Arbeitsaufwand ist.
Also unser Anspruch war immer, möglichst Räder zu bauen, die perfekt zu unseren Nutzerinnen und Nutzern passen. im Zweifel auch ein- oder zweimal nochmal ein Rad anzupassen, wenn wir merken, es passt nicht perfekt, weil wir wollen, dass die Menschen sehr langfristig und gerne drauf fahren. Genau wie du sagst, das Rad, was dann rumsteht beim Kunden zu Hause, was nicht genutzt wird, das ist ökologisch nicht gut, das bringt aber auch einfach nichts. Wir wollen zufriedene Menschen auf ihren Rädern haben, die das viel nutzen und fahren. Wir haben verschiedene Rahmenarten vom Tiefeinstieg, Trapez, Diamant, verschiedenste Rahmenhöhen, bauen auch sehr große Trapezrahmen und sehr kleine Diamantrahmen. Also das machen die meisten Standardhersteller gar nicht mehr oder nicht mehr, weil es sich nicht lohnt. Die decken dann die breite Masse ab, mit dem man 95% der Menschen erreicht. Aber wir können auch die restlichen 5% abdecken und man kann bei uns natürlich auch viel zusammenstellen, gerade was Schaltungsarten angeht etc. Wir kommen aus einer Zeit, da haben wir alles gemacht von schick uns dein Rad und wir bauen es irgendwie um und das ist schwierig, das machen wir im Einzelfall vielleicht auch nochmal, aber so richtig ist das dann prozessual auch nicht abzudecken, aber wer extra Wünsche hat, der kann die immer bei uns umsetzen und wir kriegen da immer eine Lösung hin. Also wir haben ein Händlernetzwerk mit 150 Fachhändlerinnen und Händlern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und so weiter, die auch dabei helfen, Räder anzupassen. Also man kann auch da vor Ort hingehen und wirklich eine Wunschliste machen, wie soll das Rad aussehen. Das kriegen wir eigentlich immer umgesetzt. Sind auch flexibel genug, dass wir auch einzelne Komponenten mal beschaffen, wenn wir sie nicht da haben und auch nicht im Konfigurator haben, weil wir genau wollen, dass eben Menschen ein perfektes Rad haben.
Was ist denn so euer Bestseller?
Also E-Bikes ist der größere Anteil mittlerweile, also vielleicht 70% E-Bikes zu 30% Bio-Bikes, kann man sagen. Und dann sind wir schon so im sportiveren Trekking-Bereich am stärksten. Also es gibt jetzt nicht das eine Produkt, was sich mit Abstand am meisten verkauft, aber so das klassische SUV-E-Bike wird man es ja heutzutage nennen. Also eher Trekkingrad-Geometrie, aber vielleicht mit Mountainbike-Komponenten, aber voll ausgestattet. Das ist eigentlich schon der Topseller, aber wir sind sehr breit gestreut. Von sportlichen Rädern, sportlichen E-Bikes bis zu Mountainbikes, E-Mountainbikes, City-Rädern, Cargo-Bike jetzt ganz neu, das war so im letzten Jahr, als wir es vorgestellt haben, der große Boom, das auch auf der Eurobike und vielen Messen und auch viel in der Fahrradpresse das Thema wirklich große Resonanz gefunden hat. Ich glaube, da ist auch für uns ein großer Markt in der Zukunft, also im Cargo-Bike-Bereich auch verschiedene Modelle zu bringen, aber damit ist das erste Rad, was wir jetzt in den nächsten Wochen auf den Markt bringen. Also ich glaube, wenn der Podcast kommt, fahren die ersten Modelle schon wirklich draußen auf der Straße. Also, wir haben ein sehr breites Portfolio, aber so im klassischen Trekking-Bereich sind wir schon noch am stärksten.
Das Cargo-Bike ist super. Ich habe es eben gesehen, den Prototypen. Durfte nicht drauf fahren?
Ja, da ist noch ein Prototyp, genau. Aber in den nächsten Wochen kommen die ersten Rahmen, die dann wirklich auch fahrbereit rausgehen. Durch alle Tests sind wir durch. Das haben wir alles bestanden und geschafft. Und jetzt geht's in die Serienfertigung.
Ja, super. Ich fahre ja sonst nur Prototypen. Ich muss vielleicht mal darüber nachdenken. Nein, ich vertraue. Ich vertraue demjenigen, der mir diese Rahmen baut, der kann was und dem vertraue ich sehr. Ghana, du hast es ja eben angesprochen, dein Projekt. Was mich direkt da interessieren würde, deswegen spreche ich es auch sofort an, wie gewährleistet ihr da eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Also vor dem Hintergrund, dass es diesen strukturellen Rassismus gibt, dass es die Kolonialisierungsgeschichte gibt, dass wir weißen Menschen eben wirklich an unserem internalisierten Rassismus arbeiten sollten.
Ja, ich kann mal ein bisschen weiter ausholen. Also das Projekt gab es vorher schon, das war aber ganz am Anfang reines spendenfinanziertes Projekt, was sich eigentlich um Bildungsthemen gekümmert hat. Also Kwame Nadanzo, der Gründer des Yonzo Projects in Ghana, kommt selber aus dem Dorf Yonzo. Deshalb heißt das Projekt auch das Yonzo Project in Zentralghana in der Ashanti Region in der Nähe der Stadt Kumasi. Das ist so die zweitgrößte Stadt in Ghana, so 6-7 Stunden von der Hauptstadt Accra entfernt, die an der Küste liegt. Und er kam aus einer relativ armen Familie, seine Eltern sind früh gestorben, er ist dann bei den Großeltern aufgewachsen, hat dann über Stipendien aus dem Ausland zur Schule gehen können, auch studieren können, hat dann, ich glaube, Psychologie studiert, irgendwann noch ein MBA in Wirtschaft gemacht, auf jeden Fall top ausgebildeter junger Mann gewesen und hat dann aber entschieden, nicht irgendwie in Accra oder in einem anderen Land einen Top-Job anzunehmen, sondern er hat entschieden, zurückzugehen in seine Heimatdorf Yonzo und da ein Projekt aufzubauen, was vor allem Frauen und Kindern helfen sollte damals. Und das war erstmal die ersten 2-3 Jahre rein spendenfinanziert und er hat Kindern alle Utensilien gekauft, um zur Schule zu gehen. Er hat Computerräume an Schulen ausgestattet. Er hat Frauen Mikrokredite gegeben, um kleine Geschäfte zu eröffnen. Und man hat da gemerkt, dass das rein spendenfinanziert schwierig ist und nicht nachhaltig ist. Hat auf der anderen Seite auch gemerkt, dass das größte Problem seiner Region, also ich erzähle jetzt, was seine Gedanken damals waren, die er uns erzählt hat, dass das größte Problem seiner Region neben dem Bildungsthema auch das Thema der vernünftigen Arbeitsplätze ist und natürlich auch allgemein der Wertschöpfung in so einem Land wie Ghana. Also viele Rohstoffe werden exportiert, aber es wird fast nichts im Land selber gefertigt. Fast alles wird importiert. Ghana ist extrem abhängig von Importen. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder ja da, erzählte mir einer, gibt da gerade die höchste Inflation ganz Afrikas mit fast 50% Inflation. Das liegt auch daran, dass einfach extrem viel importiert werden muss, selbst Zahnstocher und Kleinigkeiten nicht im Land selber hergestellt werden. Also ein großes Problem war immer und ist immer noch, dass Rohstoffe exportiert werden und viel zu wenig Wertschöpfung im Land stattfindet. Und Kwamnas Reaktion darauf war eigentlich, das zusammenzufügen und zu sagen, wie können wir den Bambus ganz konkret, der hier in großen Mengen wächst, nutzen, um auf der einen Seite Wertschöpfung zu generieren, sinnvolle Arbeitsplätze zu schaffen und mit den Erlösen sein soziales Projekt, das Yonzo Project, zu finanzieren. Und da hat er angefangen, verschiedenste Produkte aus Bambus zu bauen. Irgendwann kam er dann auch auf die Idee, er könnte Bambusräder bauen aus dem Ganzen, weil das kam damals so ein bisschen auf. Das war so vielleicht ein Jahr, bevor wir dann auf ihn trafen. Aber das größte Problem war nicht der Bau, sondern die Vermarktungsseite, so für ihn immer. Und ich glaube, das war dann der perfekte Match. Also erstens, wir wollten mit einem sozialen Projekt gemeinsam was aufbauen, wo wir auch sehen, es fließt wirklich auch Geld am Ende in ja, die Schaffung von Perspektiven für Menschen in der ganzen gesamten Region, nicht nur in die Tasche eines einzelnen Menschen. Und er brauchte einen starken Partner, der sich auch um das Thema Produktentwicklung, haben wir gerade besprochen, kümmert, aber vor allem um das Thema Vermarktung, Montage in Europa etc. So, und das war einfach ein sehr guter Match. Und dann haben wir einfach angefangen, gemeinsam in den ersten Jahren ein kleines Gebäude zu bauen, Leute auszubilden, und dann alle Produkttests zu machen und dann auf den Markt zu gehen und Stück für Stück das Ganze immer weiter auszubauen. Mittlerweile arbeiten da ungefähr 40 Menschen in der Rahmenfertigung und ich glaube, auf Augenhöhe haben wir von Beginn an immer zusammengearbeitet. Erstens, weil wir eigenständige Projekte und Unternehmen sind. Also wir sind nicht Teilhaber des Projekts des Unternehmens vor Ort. Gleichzeitig ist unser Partner in Ghana auch nicht Teilhaber bei uns. Also wir sind wirklich Partner auf Augenhöhe einfach automatisch schon mal. Dann war es natürlich und ist es trotzdem so, dass wir aus völlig unterschiedlichen Kulturen kommen, auch unsere Arbeitskulturen völlig unterschiedlich sind. Aber ich glaube, beide Seiten müssen da genauso hart dran kämpfen und arbeiten, dass wir uns immer wieder verständigen und auf einen gemeinsamen Weg begeben. Es gilt genauso für uns wie für unseren Partner in Ghana, der oft nicht verstehen kann, warum wir auf bestimmte Art und Weise vorgehen. Und wir können uns das manchmal auch nicht erklären, warum machen die das jetzt auf die und die Art und Weise. Und ich glaube, wir haben immer probiert, im Gespräch zu bleiben, haben immer probiert, Sachen auszudiskutieren, auch Konflikte auszutragen miteinander, aber immer fair, so, weil wir es immer auf eine langfristige Zusammenarbeit angelegt haben. Auf der anderen Seite sind wir auch beide voneinander total abhängig. Also wir haben einen Produzenten in Ghana, der für uns baut. Sie haben einen Abnehmer, der die Rahmen verkauft. Zumindest haben wir 98% aller Rahmen, die da gebaut werden, gehen zu uns. Also es gibt eine Abhängigkeit voneinander und ich glaube, alles führt dazu, dass wir automatisch auf Augenhöhe miteinander agieren.
Du hast dich ja dann bestimmt auch mit anderen Projekten dieser Art beschäftigt. Was läuft denn bei anderen dann anders? Also ne, die Punkte, jeweils die eigene Firma, Partnerschaft auf Augenhöhe, weil beide gleich abhängig sind, dann habt ihr ja wahrscheinlich ein bisschen was richtig gemacht da. Was wäre denn jetzt ein Negativbeispiel?
Also ich glaube, der Ansatz, den wir haben, ist ja ein unternehmerischer Ansatz, dass wir sagen, beide Seiten müssen leisten und auch viel leisten und eine gute Leistung bringen und dann geht's für alle voran. So, wir haben nicht den Ansatz zu sagen, wir spenden einfach irgendwas. Also wir haben tatsächlich auch noch einen e.V. in Deutschland gegründet, der relativ viel Geld auch sammelt von Privatpersonen, von Unternehmen, mit denen wir die Schule, vielleicht können wir da noch zwei Sätze gleich zu sagen, finanziert oder mitfinanziert, die wir auch aus dem Bau der Fahrradrahmen finanzieren. Also da haben wir jetzt in den letzten Jahren nochmal so 250.000 Euro gesammelt, die über diesen Maibu Ghana School e.V., findet man auch im Internet, kann man Mitglied werden, kann man auch Patenschaften für Kinder übernehmen, kleiner Werbeblock, aber 250.000 Euro, die über den Weg da reingeflossen sind, aber im Kern sind wir ein Unternehmen und in Ghana ist es das Gleiche, es geht am Ende um Leistung. Und es gab auch Phasen, wo wir so die Situation hatten, dass Rahmen zu uns kamen, die waren einfach schlecht produziert und die wurden nicht gut gebaut. Und wir auch entschieden haben, teilweise sozusagen, das sind dann auch Sachen, die wir nicht bezahlen, die können wir nicht nutzen. Und wir sind kein soziales Projekt, sondern wir sind ein Unternehmen. Und ich glaube, das diszipliniert alle Seiten total und sorgt auch für wirtschaftliche Nachhaltigkeit und damit auch für Nachhaltigkeit insgesamt. Und ich glaube, ich will das nicht pauschalisieren, aber Negativbeispiele ist schon das klassische Thema oft der Entwicklungshilfe, wo dann einfach Gelder in Projekte fließen, die dann nicht auf Dauer angelegt sind, nicht nachhaltig sind, die nicht auch nicht am Bedarf der Menschen vor Ort ausgerichtet sind. Wir wissen nicht, was der Bedarf der Menschen vor Ort ist. Das, wenn ich dahin fliege, kann ich einen kleinen Einblick gewinnen, aber ich weiß das nicht. Unser Partner in Ghana weiß das sehr gut. Der hat mit uns gemeinsam da jetzt eine Schule gebaut, die ist aber unter ghanaischer Führung, das ist eine ghanaische Schule und er weiß ganz genau, was die Menschen vor Ort brauchen, welche Art von Schule, mit welchen Inhalten, wie muss man die Menschen ansprechen, welche Kinder sollten auf diese Schule gehen. Das weiß der viel besser als wir und wir haben uns da nie eingemischt in diese Verwendung der Mittel oder immer vertraut, dass das auf eine sinnvolle Art und Weise passiert. Und ich glaube, sonst ist ja klassische Entwicklungshilfe eher, dass dann irgendwelche Europäer, Amerikaner, Asiaten in irgendwelchen afrikanischen Ländern sitzen und in irgendwelche Projekte Geld geben. Da kann auch mal was Gutes bei rauskommen. Ich glaube, da ist aber extrem viel Ineffizienz im System und dann auch nicht mehr Augenhöhe. Weil ich glaube, Augenhöhe macht es aus, dass es um Leistung geht und um, ja, auch diese wirtschaftliche Komponente. Wenn es jetzt reine Spende wäre, dann hast du immer eine gewisse Abhängigkeit. Deshalb, wir haben diesen e.V. in Deutschland. Mein Traum ist aber eigentlich immer, dass diese Schule in Ghana langfristig funktioniert, rein über den Bau, Verkauf unserer Bambusfahrradrahmen, weil dann ist es eine wirklich ja, unabhängige Schule auch, die nicht darauf angewiesen ist, dass Menschen in Europa spenden. Manchmal brauchen wir es, manchmal braucht man es auch, um den Startschuss hinzukriegen, um Infrastruktur zu schaffen und so weiter. Aber es geht super stark darum, dass es auch diesen wirtschaftlichen Aspekt gibt. Und das sorgt automatisch für Augenhöhe und das sorgt auch dafür, dass es auf Dauer gut funktioniert. Und wenn man es eben umdreht und es rein über Spenden macht, also ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon, ich produziere Produkt XY in China und dann spende ich davon 1% irgendwie hier für den Planeten oder für irgendwas. Das ist besser als nichts zu tun, aber das ändert die Welt nicht. Also wir ändern die Welt auch nicht, aber wenn alle probieren würden, es auf eine ähnliche Art und Weise zu machen wie wir, dann würde sich, glaube ich, ein großes Stück schon ändern und drehen, weil einfach im Kern unseres Produktes die Dinge, die wir erreichen wollen, also möglichst ein ökologischer Umgang, aber vor allem ein sozial faires Miteinander und ja, die Möglichkeit geben, dass Menschen in Ghana sich selbst eine Perspektive schaffen, das steckt im Kern unseres Produktes. Und das, glaube ich, macht's aus.
Ich finde das Thema total komplex und bin da selber auch, ich kratze da auch an der Oberfläche nur, weil ich das total schwierig finde, das auch zu verstehen. Und im Grunde sprechen wir ja auch jetzt wieder über die Menschen dort und trotzdem wollte ich das mal ansprechen, weil na, das scheint ja tatsächlich wirklich ein guter Weg zu sein, das zu machen. Und wenn du sagst, diese spendenbasierte Schule, dass das sogar auch noch irgendwie unabhängig wird irgendwann, ja. Würde ich nämlich jetzt auch denken, dass das das Ziel sein sollte, weil sonst gibt es da ja zumindest in dem Bereich schon eine Art von Abhängigkeit.
Ja, also die Schule wird schon zum großen Teil finanziert aus dem Bau und Verkauf der Fahrradrahmen. Also die Idee ist ja, dass das Geld, was in Ghana erlöst wird durch den Verkauf der Rahmen, natürlich auch in den Ausbau der Produktion fortfließt und Weiterentwicklung, aber dass auch relevante Anteile in die Schule fließen. Es ist aber so, wenn eine Schule für ein paar hunderttausend Euro, das ist ja schon relativ günstig im Vergleich zu, wie baut man eine Schule in Deutschland, gebaut wird, dann hilft es halt, wenn das auch noch auf einem Spendensockel mitsteht. Aber da geht es eher um die Infrastruktur, die zu bauen. Der ganze Betrieb läuft dann am Ende ohne Spenden. Das ist das Ziel und das ist auch realistisch. Also aktuell ist noch eine Kombination, aber auch ein relevanter Anteil kommt eben aus dem Bau des Ganzen. Wenn wir jetzt aber den Spendenteil weggelassen hätten, dann wäre die Schule jetzt, hätte die jetzt vielleicht 100 Kinder und nicht 500, irgendwelche Zahlen in den Raum geschmissen. Deshalb haben wir den Weg gewählt, dass wir es kombinieren jetzt am Anfang.
Ja, und es scheint ja auch für Menschen, also es ist ja mit Teil eurer Marketingstrategie, das ist ja auch die Geschichte, die ihr erzählt, ne?
Ja, also es ist hundertprozentig Teil unserer Marketingstrategie, weil wir natürlich den Menschen zeigen wollen und müssen, was hinter diesem Produkt steckt. Wenn du so ein Fahrrad einfach nur im Fahrradladen siehst, weißt du nicht, ist das jetzt ein gutes oder schlechtes? Kommt das jetzt aus China und ist möglichst billig hergestellt oder ist es bei uns aus einem Projekt in Ghana, wo du Menschen einen sinnvollen Arbeitsplatz gibst, einen fair bezahlten Arbeitsplatz gibst, wo du 500 Kindern den Weg zur Schule ermöglicht, wo Wertschöpfung in einem Land entsteht, wo sonst wenig Wertschöpfung geschaffen wird, wo ein Fahrrad mit ganz viel Liebe in 80 Stunden Handarbeit gebaut wird. Das erzählen wir natürlich. Also das ist ja das Besondere bei uns. Das, was ich gerade erzähle, steckt im Kern unseres Produktes und ist auch der Nutzen unseres Produktes für den Kunden. Also es gibt auch Kunden, die kaufen wegen der Fahreigenschaften, weil es cool aussieht, was auch immer. Aber ganz viele oder fast alle finden es auch zumindest wichtig und gut, wie es hergestellt wird und was es bewirkt. Und natürlich ist es 100% Teil unserer Marketingstrategie, das zu erzählen. Ich glaube, es wäre auch dumm, wenn es nicht so wäre, weil sonst die Menschen gar nicht wissen, warum sollen sie das Rad kaufen. Also da bin ich sehr offen und transparent. Das ist Teil unserer Kommunikation natürlich.
Eigentlich wäre es schön, wenn das selbstverständlich wäre, dass bei euren Rädern eine Kaufentscheidung ist super, aber im Grunde sollten wir ja bei jedem Produkt, das wir kaufen, genau diese Prozesse anschauen können. Mhm. Oft wird sowas ja auch verschleiert, oft wissen wir gar nicht, wo Fahrräder wie hergestellt werden. Deswegen gibt es auch jetzt diese Doku, da die genau sich das auch angeguckt haben. Ein Team in Kambodscha hat sich mal Produktionsstätten angeguckt. Von euch gibt es auch Material. Es gibt dieses Wort, diesen Begriff Traceability, dass du weißt, ne, wo, aus welchen Komponenten ist dein Produkt hergestellt worden, zu welchen Bedingungen. Und im Grunde sollten wir uns das echt überall angucken können.
Das sollte das Ziel sein. Bei unseren Rahmen können wir das 1:1. Ich bin selber regelmäßig vor Ort. Wir wissen es nicht bei jeder Komponente am Fahrrad. Wir suchen uns natürlich auch Hersteller und Zulieferer, denen wir vertrauen können und die möglichst Informationen rausgeben. Aber es gibt da keine hundertprozentige Transparenz aktuell bei den Produkten. Es gibt ja andere Hersteller wie Riese Müller, die das probieren, glaube ich, Transparenz reinzukriegen. Aber das dauert, glaube ich, sehr, sehr lange. Und ich bin mal gespannt, wie weit man da kommt. Bei unserem Rahmen können wir es zumindest gewährleisten.
Wo siehst du denn jetzt das größte Entwicklungspotenzial? Also wo soll es hingehen? Was ist so die Vision von Maibu?
Über allem steht ja, wir wollen den Werkstoff etablieren auf dem Markt. Wir wollen ein konkurrenzfähiges Produkt schaffen. Wir wollen, dass Menschen, die ein neues Fahrrad oder E-Bike kaufen, Bambus in Betracht ziehen. Also das auf der einen Seite. Ich glaube, da können wir noch viel für tun, dass wir noch mehr Menschen erreichen und auch noch attraktiver sind für mehr Menschen. Das heißt, viel Investitionen, Zeit und Geld ins Thema Produktentwicklung. Schlankere Wicklungen, weniger Gewicht, modernere Technik, integrierte Akkus bei E-Bikes, das sind so die großen Projekte, die wir haben. Mehr Effizienz in der Produktion, auch durch andere Wicklungen, wird irgendwann dazu führen, dass wir nochmal günstiger anbieten können, dass wir nochmal stärker vielleicht auch in den Massenmarkt vordringen. Das wäre das Ziel. Also wenn wir jetzt immer so ein Nischenanbieter bleiben, dann ist unser Effekt auf die Welt relativ kleiner. Wenn wir es irgendwann schaffen, wirklich das Produkt in die breite Masse zu bringen, dann hätten wir natürlich nochmal einen ganz anderen Impact. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es uns in Ghana natürlich total darum, dass wir da jetzt, glaube ich, auch viel Verantwortung haben in der ganzen Produktionskette mit 40 Menschen, die dort fair bezahlt, sozialversichert arbeiten. Im nächsten Jahr werden es nochmal ungefähr 20 mehr, ist der Plan, also 60 Menschen, die dann dort arbeiten. Eine Schule für 500 Kinder aktuell, nächstes Jahr 600, irgendwann 900 Kinder, die auf diese Schule gehen sollen in einigen Jahren. Nochmal 70 Menschen, die Mitarbeitende sind in dieser Schule. Also da hängen sehr viele Menschen in dieser Wertschöpfungskette drinne. Und wir wollen das sicherstellen, dass das weiterhin gut funktioniert. Wir wollen das gerne ausbauen. Wir wollen, dass diese Schule weiter wächst. Wir wollen überlegen, ob wir dann vielleicht auch weitere Bildungsprojekte unterstützen können. Vielleicht gibt es auch noch andere Orte, wo Schulen notwendig sind, die wir unterstützen können. Nochmal, das sind keine deutschen Schulen, die wir da irgendwie hinpflanzen, sondern das sind ghanaische Schulen, die von ghanaischen Menschen dort aufgebaut, geprägt werden. Und wir unterstützen finanziell, manchmal mit Know-how, Kontakten hier in Europa, in Deutschland, sorgen auch für internationalen Austausch. Es gibt eine schöne Partnerschule hier in der Nähe von Kiel, wo Lehrerinnen und Lehrer und auch Schülerinnen und Schüler sich mit den Pendants in Ghana austauschen. Ich glaube, das ist unsere Vision, da noch möglichst viel Impact zu generieren. Stück für Stück. Wir sind keine extrem gut finanzierte Firma, wo irgendwie Millionen reingesteckt werden, sondern jeden Schritt, den wir machen, müssen wir selber uns vorher erarbeitet haben und das Geld verdient haben, aber auf gesundem Wege da zu wachsen in diesen ganzen Bereichen.
Ich finde, ich muss noch mal eine Sache ansprechen. Ihr hattet hier Herausforderungen von, also ihr hattet hier eine große Herausforderung zu meistern, die Menschen in den Fahrradläden, FahrradladenbesitzerInnen zu überzeugen, dass euer Produkt Hand und Fuß hat, ne? Dass euer Produkt solide ist. Ihr seid dann ja aber damals als 19-, 20-Jährige in Ghana gewesen und habt da jemanden vor Ort davon überzeugen können, für euch zu produzieren. Wie habt ihr das denn gemacht?
Also ich habe ja vorhin geschildert, wie wir den Kontakt dann hinbekommen hatten zu Kwabena, also dem Gründer des Projekts vor Ort. Und dann sind wir einfach damals hingeflogen. Also wir haben tatsächlich uns ganz am Anfang noch einen Unternehmer geholt, einen Gestandenen, der uns so den ersten Schritt finanziert hat. Der hat uns damals 30.000 Euro gegeben und damit haben wir anderthalb Jahre Entwicklung gemacht. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie das ging, weil das ist, wer mal ein Unternehmen aufgebaut hat, das ist nichts an Geld, um ein Produkt zu entwickeln in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, bis zur Marktreife, mit Produkttests, mit Prototypen, mit allem drum und dran. Aber wir waren unfassbar sparsam. Also damals haben wir haben in den ersten 3 Jahren auch kein Gehalt verdient. Wir haben in Ghana lieber das Hotel für $3 die Nacht genommen als für $8 die Nacht. Wir waren unfassbar sparsam mit dem Geld. Aber wir sind dann einfach dorthin geflogen und haben uns dann auch noch damals 1-2 andere Optionen angeguckt, potenzielle Partner, mit denen wir uns das hätten vorstellen können, die hätten wir auch irgendwie recherchiert, haben dann aber relativ schnell gemerkt, Kwabena und das Yonzo Project, das ist das, was uns emotional erstmal total fesselt und wo seine eigene persönliche Geschichte uns total fasziniert hat und wir Bock hatten, mit ihm das zu machen. Und er hatte damals 2 Leute, mit denen er das gemacht hat. Es war ein Mini-Projekt mit einem gemieteten Raum, 10 Quadratmeter, wo er Produkte probiert hat zu bauen. Also es war jetzt kein fertiges Projekt, aber er hatte eine krasse Leidenschaft, eine krasse Vision und wir waren gefesselt, als wir da waren. Er hat auch relativ schnell Vertrauen in uns gefasst, also hätte er auch nicht sein müssen. Also wir waren damals, wie gesagt, völlig unerfahrene Anfang 20-Jährige oder 19, 20. Und dann haben wir relativ schnell entschlossen, wir probieren das mal. Also beide Seiten haben gesagt, keine Ahnung, wo es jetzt hinführt, aber wir probieren mal, wie weit wir kommen. Und dann sind wir wieder hingeflogen nach ein paar Monaten, haben dann einen Kooperationsvertrag gemacht, haben dann irgendwie, glaube ich, $10.000 in ein kleines erste Gebäude gesteckt. Also das war damals alles noch relativ günstig in Ghana zu bauen. Also wir haben es nicht reingesteckt, sondern wir haben dem Projekt da vor Ort geliehen. Die haben damit das gebaut und irgendwann wieder abbezahlt und haben uns dann so vorgetastet. Und ich würde sagen, die ersten 2-3 Jahre war das auch nicht klar, wird das jetzt erfolgreich? Wir wussten die ersten, nach 1,5 Jahren auch erst, kommen wir durch die Produkttests durch, klappt das überhaupt, ist das überhaupt hier zulassungsfähig oder nicht, oder ist das alles hier ein Hirngespinst, was wir haben? Und wir haben einfach gesagt, wir tasten uns vor. Ich würde sagen, erst nach 3, 4, 5 Jahren habe ich gemerkt oder haben wir gemerkt, dass das jetzt ein sicheres Fundament hat. Also das hat sehr lange gedauert. Das war jetzt nicht so, dass man sagt, Schnips und dann funktioniert's, sondern wir haben wirklich sehr, sehr von klein auf mit sehr, sehr viel Geduld das einfach gemacht. Und dann hatten wir aber relativ schnell, glaube ich, zwischen Kwabena und uns und dem Projekt und uns als Maibu hier eine gute Vertrauensbasis. Haben am Anfang uns auch unfassbar viel gestritten und hatten völlig unterschiedliche Meinungen und Ansichten und mussten uns krass kennenlernen und aneinander abkämpfen, bis wir gecheckt haben, wie wir funktionieren. Und es sind unterschiedliche Arbeitseinstellungen, kulturelle Einstellungen. Wenn wir hier als Deutsche das Thema Arbeitssicherheit in Ghana ansprechen, da gibt es völlig unterschiedliche Sichtweisen. Und trotzdem mussten wir am Ende aus unserer Sicht an bestimmten Stellen auch durchsetzen, dass bestimmte Dinge eingehalten werden, weil wir gesagt haben, sonst können wir das nicht mit gutem Gewissen machen, obwohl in Ghana sich kein Mensch um das Thema Arbeitssicherheit schert. Das ist völlig, Leuten völlig egal. Also ist wirklich so. Könnt ihr alle mit hinfliegen und euch das angucken. Ist kulturell einfach anders verankert. Aber haben uns da viel miteinander abgekämpft und das führt am Ende zu einer mittlerweile, glaube ich, sehr geklärten Beziehung, dass wir wissen, woran wir sind und dass wir sehr offen miteinander sprechen. Wir sind jetzt gerade wieder da, haben uns da 3 Tage ausgetauscht zum Thema, wie arbeiten wir die nächsten 5 Jahre zusammen. Und mittlerweile haben wir da, glaube ich, eine extrem gute Vertrauensbasis. Aber gute Frage, weil keine Ahnung, warum Kwabena uns vertraut hat als 20-Jährige, dass wir es irgendwie hinkriegen. Gleichzeitig haben wir ihm auch vertraut, dass es irgendwie passt. Ich glaube, wir haben einfach, waren relativ mutig und haben gesagt, wir haben nicht so viel zu verlieren und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Kann ich jeden nur auffordern. Also wer eine Idee hat, probieren. Gerade wer vielleicht noch im Studium steckt oder so, da hat man noch nicht so viele Kosten, noch nicht so viel zu finanzieren. Da kann man das einfach mal ausprobieren und da kann man auch nicht so viel falsch machen. Also hätte es nicht funktioniert und die Chance bei uns war höher, dass es nicht funktioniert, als dass es funktioniert, dann hätten wir trotzdem, glaube ich, ganz viel gelernt. Das kann ich jetzt leicht sagen, weil es geklappt hat, aber ich kann, glaube ich, nur jeden motivieren, das einfach mal zu probieren. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf, sofort mit dem Vertrieb anfangen. Das war das Wichtigste. Also gerade für ein Produkt, was sich nicht komplett von selber verkauft, wo du erstmal was etablieren musst, sofort das den Menschen zeigen, zum frühestmöglichen Stadium. Wir sind mit Rädern rausgefahren zu Händlern, die hatten nur eine Bremse, weil wir noch nicht wussten, wie man hinten eine Bremse rankriegt. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber das waren lange, lange Wege, bis wir ein gutes Produkt hatten. Und trotzdem sind wir schon mal raus und haben Feedback gesammelt und haben Leute begeistert und haben überhaupt erstmal gelernt und schnell rausgehen, großen Vertriebsfokus und dann kann man auch gut eine Firma aufbauen.
Ich freue mich, das weiter zu verfolgen, was bei euch alles so passiert. Ich weiß, du hast einen Bewerber warten. Wir haben schon 8 Minuten überzogen. Maximilian, ganz vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Die Doku müsste jetzt auch raus sein. Ich verlinke sie natürlich in den Shownotes. Bin gespannt. Wir haben sie jetzt beide noch nicht gesehen.
So ist es, ja. Ich bin auch sehr gespannt, ja.
Wir empfehlen sie also, ohne zu wissen, ob sie wirklich empfehlenswert ist, aber wir glauben schon.
Wir sind ja dabei und haben das ja mitgestaltet. So schlecht kann es also nicht sein. Aber ich freue mich mega, dass du da warst. Das hat mir mega Spaß gemacht. Ich könnte das jetzt auch noch 2 Stunden länger machen. Und du bist herzlich eingeladen, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen, wenn du Interesse daran hast. Du bist auch eingeladen, mal mit nach Ghana zu kommen, wenn du irgendwann mal möchtest. Kannst auch per Fahrrad hinfahren. Vielleicht ist das ja ein cooles Projekt. Also hat großen Spaß gemacht und ich sage danke.
Danke, vielleicht komme ich auf eine der Einladungen auch zurück.
Gerne.